your engine.
Der große Preis von Saudi-Arabien endet so, wie wir es bereits vorab avisiert hatten, nämlich mit einem Sieg von Stadtkursexperte Sergio Perez im Red Bull. Allerdings gibt es dahinter eine Geschichte hinter dem großen Rennausgang und die werden wir jetzt gemeinsam durchleuchten in der neuen Ausgabe von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitborg. Inga Stracke, unsere Formel-1-Reporterin, die in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Pitborg auch das große Feature über die Vorbereitung von Mick Schumacher auf sein Rennjahr und seine Fitness geschrieben hat, ist dabei wieder zu Gast von mir, Norbert Okenga. Und Inga, lass uns gleich einsteigen mit dem wohl alles überlagernden Element des Wochenendes. Ein Antriebswellenschaden bei Max Verstappen hat dafür gesorgt, dass der erst gar nicht in der Qualifikation so richtig einschreiten konnte. Sprich, sein Wochenende war eigentlich schon erledigt, bevor es begonnen hat. Und Sergio Perez hat seinen einzigen Gegner verloren.
Ja, so hart das klingt, aber damit hast du das ganz gut zusammengefasst. Vor allem, weil Max Verstappen gegen Rennende auch wieder Probleme zu haben schien und immer wieder sagte, das klingt komisch, ist, kann das wieder die Antriebswelle sein und deswegen nicht volle Pulle fahren konnte und wahrscheinlich auch deswegen seinen Teamkollegen Perez nicht mehr angegriffen hat. Und damit, wenn wir schon so bei so Statistikfragen sind, und das habe ich erst gar nicht geglaubt, als ich das gelesen habe, war es für Red Bull Racing, dieses mega erfolgreiche Team, erst zum zweiten Mal überhaupt der zweite Doppelsieg in Folge. Das letzte Mal war 2009 Silverstone-Hockenheim. Hättest du das gedacht?
Nein, das klingt in der Tat fast schon unwahrscheinlich, so erfolgreich wie die gewesen sind in letzter Zeit als die absoluten Dominatoren. Aber auch in Jeddah war ja längst nicht alles eitel Sonnenschein. Runde 38 hat Max Verstappen den von dir angesprochenen zweiten Antriebswellendefekt gewähnt, weil es plötzlich ein kreischendes Quietschen von hinten gegeben hätte und beim Runtergehen vom Gas auch die Balance des Autos sich verschoben hätte. Und gleichzeitig oder nur ein bisschen später hatte dann ja auch Sergio Perez plötzlich über Vibrationen zu klagen und über ein immer länger, weicher, schwammiger werdendes Bremspedal. Also die beiden Autos waren offensichtlich am Limit ihrer technischen Belastbarkeit angelangt.
Ja, und wenn es das ist, dann wird einer vielleicht dann doch ein bisschen wieder Hoffnung schaffen, nämlich Lewis Hamilton. Und was Lewis Hamilton da gesagt hat, das war schon echt, echt heftig. Lewis hat gesagt, das war das schnellste Rennauto, was ich je gesehen habe. Und das schließt unseren Weltmeister Mercedes ein. Und das sind schon sehr deutliche Worte. Der stand fast kopfschüttelnd, ungläubig neben diesem Red Bull. Wohlweislich die Hände auf dem Rücken verschränkt, damit auch keiner auf die Idee kommen könnte, er würde das Auto anfassen, da gibt's ja Strafen, aber das scheint ihn echt erschüttert zu haben, den Hamilton.
Erschüttert war ja auch Toto Wolff, der Mercedes-Sportchef, der mittlerweile offen zugibt, dass das stimmt, was wir beide bereits im Vorschau-Podcast gesagt haben, nämlich, dass der derzeitige Mercedes de facto eine Fehlkonstruktion ist. Und dass sie das ganze Konzept ändern müssen, um wieder Anschluss finden zu können an die Weltspitze. Warum und wie schnell kann sowas gehen?
Du meinst den Anschluss finden oder den Anschluss verloren zu haben? Den
Anschluss verloren haben sie, das haben wir gesehen. 0,nix. Aber jetzt wieder das Konzept zu ändern, das Auto neu zu definieren, neu auf Kiel zu legen und dann den Anschluss wieder herstellen.
Ja, also Toto Wolff sagt wirklich, das sind 40 Sekunden, die sie Safety Car bereinigt hinter Perez wären. Und wenn Max vorne gewesen wäre, wären es wahrscheinlich noch mehr. Ist auch ein deutliches Wort über Perez von Wolff in dem Fall so mal nebenbei. Aber ich glaube, wenn Mercedes tatsächlich dieses ominöse B-Auto schon fast fertig hat, von dem wir ja schon öfters geredet haben, dann geht es schneller. Toto Wolff sagt, Mut macht uns, dass wir Klarheit haben. Wir wissen, wo es lang gehen muss. Wir haben uns verhauen, aber das war uns über die letzten 12 Monate nicht ganz klar. Und das über die letzten 12 Monate war Ihnen das nicht klar? Also ja. Haben Sie tatsächlich vor einem Jahr am diesjährigen Auto schon gearbeitet, was ja kein neues ist, weil es ja keine Regeländerung gab? Also haben Sie letztes Jahr sich schon in die falsche Richtung vergaloppiert, aber Sie wussten doch, dass letztes Jahr das Auto auch nicht optimal war.
Naja, es ist natürlich letztes Jahr noch davon ausgegangen, dass die zu weiche Befestigung der Anlenkpunkte am Getriebe das große Problem darstelle. und dieses Purposing, dieses Hoppeln auf den Geraden provoziert hat. Und
Was sind
dachte,
Sie als los?
wenn wir das wegkriegen, dann geht's aufwärts. Und das war offensichtlich der große Trugschluss. Das ein Problem, was ganz groß war, dann das grundsätzliche Problem aber überlagert hat, nämlich dass das Konzept falsch ist.
Wie nennt man das, die Büchse der Pandora?
Ja, sowas ähnliches.
Wenn man ein Problem findet, kommt das nächste. Also Toto Wolff sagt, jetzt ist alles klar. Wenn man weiß, dass die Richtung falsch ist, rennt man in die andere. Und das machen wir jetzt. Hoffen wir, dass die Richtung nicht Richtung Ende der Startaufstellung, sondern eher wieder Richtung Anfang der Startaufstellung geht, damit wir dann spannende Rennen haben. Aber eines muss man den Mercedes schon lassen. Sie sind genau wie im letzten Jahr, vor allem zu Saisonbeginn, zwar nicht vorne an der Spitze. Aber sie sind da und das mit beiden Autos, wenn es darum gilt, als Best of the Rest jeden Punkt abzusahnen, den man absahnen kann. Und damit sind sie in der WM-Wertung der Konstrukteure, der Teams, gleich auf mit Aston Martin mit 38 Punkten.
Das mag so sein, aber die große Frage ist natürlich schon, wann kommt der Schritt wieder nach vorne und nicht nur aus der Abstauberposition heraus zu agieren. Und da sehe ich natürlich das große Problem, das Budget Cap, also der Etat-Obergrenze. Man kann einfach nicht mehr unbegrenzt Geld investieren in eine Neuentwicklung, eine Neukonzeption eines Autos. Du hast nur so und so viele Millionen Euro zur Verfügung im Jahr. Und wenn die zu großen Teilen aufgebraucht sind, beziehungsweise zu großen Teilen bereits eingepreist sind in die laufende Entwicklung der Fehlkonstruktion, dann ist halt irgendwann das Ende der Fahnenstange erreicht. Da kann man zwar die gute Idee haben und sagen, ja, wir haben jetzt den Stein der Weisen gefunden oder den Hase aus dem Pfeffer geholt, aber zwischen dem theoretischen Wissen, was gemacht werden muss, und dem praktischen Umsetzen dessen steht halt noch einmal das große Geld. Und da gibt es einfach zu wenig davon per Reglement.
Also, was ich ganz interessant finde, ist, was Nico Rosberg da so sagt. Ja? Der sagt, es sind natürlich einige abgegangen, aber es hätte schon direkt die nächste Generation Führungskräfte bereitgestanden. Mike Elliott als Technikchef, der ja James Allison gefolgt hat. Und er sagt, das sei ein super brillanter leitender Aerodynamiker gewesen, als er selbst, also Nico, dort gefahren ist. Er glaubt nicht, dass es am mangelnden Talent gibt, aber vielleicht säßen nicht die richtigen klugen Köpfe am richtigen Ort. Das ist seine Vermutung. Und er meint, dass das Team vielleicht sogar erstmal in Sachen Entwicklung einen Schritt zurück machen muss, um dann wieder mehr Potenzial zu haben, aber das eben über Nacht das nicht geht. Und dann kommt genau das wieder rein, was du sagst, nämlich Budget Cap, wie sie das dann stemmen finanziell. Es gibt eine Reduzierung in Windkanalzeiten etc. etc. Also Toto Wolff hat außerdem gesagt, dass er nach wie vor und jetzt vielleicht sogar noch mehr Niki Lauda vermissen würde, der in solchen Situationen irgendwie immer die richtigen Entscheidungen getroffen hätte.
Was meint denn Nico Rosberg damit, dass die falschen Leute am falschen Ort sitzen? Ist das
Aber er
der?
sagt nicht die Falschen, sondern er sagt vielleicht nicht die Richtigen. Er ist immer gewohnt diplomatisch vorsichtig.
Naja, vielleicht nicht die Richtigen heißt genauso gut wie vielleicht sind es die Falschen. Da kann man jetzt die Worte schön wägen. Ja, vielleicht ist es nicht weiß, heißt dann ist es schwarz, wenn es nur die Wahl zwischen schwarz
Ah,
und blau
vielleicht
ist.
auch grau. Du, ich weiß es nicht, was er damit meint. Das war eine leicht kryptische Andeutung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Meint er damit Toto Wolff direkt?
Nein, nein, nein. Ich glaube schon, dass er in der Riege derer, die das Auto konstruieren, denn Toto Wolff baut nicht das Auto. Und ich glaube auch nicht, dass Toto entscheidet, wie die Seitenkästen oder der Unterboden oder so sind. Da lässt er schon seine Leute machen.
Das
Und
schon, aber er ist dann letztlich derjenige, der die Leute dorthin setzt, wo sie machen.
also vielleicht liegt es ja auch daran, dass er vielleicht das liegt auch daran die Tatsache, dass er Niki Lauda vermisst, weil er sagt, Niki hat die Dinge immer auf das Wesentliche vereinfacht. Er überlege immer, was würde Niki jetzt sagen und machen. Und er gibt auch zu, dass sie jetzt kurzfristig einen Schritt zurück machen müssen, um dann zwei nach vorne zu machen. Er sagt, dass die beiden schnellsten Autos ein ähnliches Konzept haben, wie sie Leistung generieren. Und das unterscheide sich vom Mercedes-Konzept. Und sie seien jetzt zu dem Schluss gekommen, dass sie es einfach falsch erwischt haben.
Ja, nochmal, die Frage ist halt, wie schnell kann man das jetzt umsetzen?
Das ist die gute Frage. Ich glaube, wenn ich das wüsste, dann könnte ich mich bei Mercedes melden. Oder wenn du das wüsstest,
Auf
vielleicht.
jeden Fall ist momentan weder Mercedes noch Ferrari imstande, gegen Red Bull anzustinken. Und einmal mehr hat sich Fernando Alonso als zweite Kraft hinter den beiden Red Bullen etabliert, wenn es auch da ein ziemliches Hickhack gegeben hat. Ich muss nun ehrlich sagen, ich war am Wochenende in Sebring beim 12-Stunden-Rennen und davor beim 8-Stunden-Rennen der Sportwagen-WM bzw. der IMSA und habe deswegen den Grand Prix an meinem Rückreisetag aus Sebring nur sehr entfernt aus der Ferne verfolgen können. Aber das wirkte doch schon ein bisschen lachhaft, was da passiert ist. Ist er jetzt Dritter? Ist er nicht Dritter? Muss man mal sehen. Was ist er jetzt denn geworden?
Er ist Dritter und er ist damit hinter Hamilton, Schumacher, Vettel, Prost und Räikkönen mit seinen 100 Podestplätzen in der Riege der 100er aufgestiegen, konnte das feiern. Aber du sagst es schon, es war schon echt eine witzige Szene, ja. Also Alonso feiert und jubelt und ist happy, schimpft noch so ein bisschen, weil er dann weil er sagt, ja, also das war ein bisschen ein Hickhack mit der Strafe.
Ein bisschen gut, ja.
Denn man hatte ihm über Funk gegen Rennende, hatte Mercedes zum Russell gesagt, hey, es kann sein, dass Fernando eine Strafe kriegt. Bleib mal da dran, ja. Und Alonso hat den gleichen Funkspruch gekriegt und hat dann quasi die vermuteten 5 Sekunden rausgefahren. Das hat er ganz locker gemacht. Am Schluss waren es dann aber 10 und damit hat er zwar auf dem Podium gefeiert und kurz drauf wandelte George Russell mit Alonsos Pokal durchs Fahrerlager, den er sich da mal eben bei Aston Martin geholt hat, weil nämlich die Rennleitung sagte, Aston Martin habe bei der Ableistung von Alonsos 5 Sekunden Strafe wegen der falschen Startposition zu früh am Auto gearbeitet, sprich das Auto zu früh berührt. Im ganz genauen Detail ging es da wohl um den Wagenheber.
Also nochmal, erstmal hat Alonso falsch auf dem Startplatz gestanden, dafür hat er eine Strafe bekommen und bei der Strafe hat er sich die nächste Strafe ausgefasst. Verstehe ich das richtig?
Genau,
Aha.
gibt es in letzter Zeit öfters. Also diese Startplatzstrafe, lass uns da auch nochmal drauf kommen. Das haben nämlich etliche Fahrer im Feld gemacht, die so ein bisschen schräg standen. Und dieses Schrägstehen hat Alonso ja schon ein bisschen verholfen dazu, dass er tatsächlich in der ersten Kurve die Führung übernommen und an Perez vorbeigegangen ist. Aber er stand einen Ticken zu schräg, er war nicht mehr auf der Linie und damit war er aus seiner Startbox draußen, genauso wie Ocon in Bahrain am Wochenende davor. Also er sagt, man sieht nichts, die anderen Fahrer sagen auch, man sieht nichts, aber es standen schon etliche schräg und haben diesen Vorteil genutzt. Er stand also zu weit links, um dann eben auf seiner linken Fahrbahnseite da rumzukommen. Das ist das eine. Das andere ist eben die zweite Strafe. Und da war ein sehr guter Freund von mir, du kennst ihn auch, Andy Stevenson, ein Urgestein, der schon bei Eddie Jordan im Team war. Der war da sehr findig, der kennt das Regelwerk in- und auswendig und der hat dann direkt dann der Rennleitung bewiesen, dass sie eben nicht zu früh am Auto gearbeitet haben. Daraufhin hat die Rennleitung, da war es dann wirklich in den Morgenstunden, wer das noch wirklich live mitbekommen hat, ist eine Nachteule, hat die Rennleitung gesagt, okay, wir haben neue Evidenz, neue Beweise und deswegen nehmen wir die Strafe zurück. Das erlebt man in der Formel 1 sehr, sehr selten. Und dann bekam Alonso also wieder seinen Silber, Kupfer, goldfarbene Palmentrophäe zurück und war wieder Dritter, weil es eben diese neuen Beweise gab und damit eben dem Aston Martin Protest stattgegeben wurde.
Aber neue Beweise. Entweder hat einer am Auto gearbeitet oder nicht. Wie kann man denn da stundenlang nach Beweisen forschen?
Videobeweis, mein Lieber, Videobeweis. Das ging alles über dieses ominöse Videoschiedsgericht, die in Genf sitzen, die glaube ich, ne? Die haben sich die Sachen vor und rückwärts angeguckt. Aber was ich eigentlich bemängeln würde, dass es relativ lange, ich glaube sogar 35 Runden, gedauert hat, bis die überhaupt diese Strafe ausgesprochen haben.
Was die
Weil
erste oder die zweite?
die zweite, die erste kam recht schnell. Die hat er dann auch beim Boxenstopp abgeleistet. Wann war der bei der Box? Weiß jetzt gar nicht genau, wann der in der Box war, aber da hat er das abgeleistet und ist dann weitergefahren. Das war so um Runde 19, glaube ich, war das. 1920, ja. Und das war hinterm Safety Car, hat er so ein bisschen auch noch weniger Zeit verloren. Und angeblich seien die da dran gewesen, aber Bilder belegen, dass sie eben noch nicht am Auto dran gewesen seien. Auch Mike Crack sagt, wir haben extra ein bisschen länger als die Strafe gewartet, bis wir ans Auto rangegangen sind. Und das Ganze führt jetzt dazu, dass die FIA, bis Melbourne sich vorgenommen hat, diese Regel nochmal zu überdenken, diese Don't work at the car, um genau zu spezifizieren, um was es dabei geht.
Ja, aber ich bin einfach sprachlos über diesen Autismus, der da herrscht. Das ist ja nun tatsächlich nichts Neues, dass man jetzt auch nochmal überlegen muss, wie fasst man diesen Paragraphen so ab, dass man definiert, was heißt, am Auto zu arbeiten oder am Auto nicht zu arbeiten.
Genau. Also
ich entscheide mich jeden Morgen, an irgendwas zu arbeiten oder nicht dran zu arbeiten.
So wie wir im Moment an diesem Podcast arbeiten. Aber eigentlich haben wir Spaß. Eigentlich machen wir das ja nur zu Spaß. Vielleicht haben die bewiesen, dass sie das alles aus Spaß machen. Nein, nein, ich bin mir sicher, dass sie das irgendwie da klarstellen konnten. Aber was ich halt eben so heftig finde, ist, dass diese Strafe überhaupt erst so spät kam. Und Fernando Alonso war auch ziemlich sauer nach dem Rennen. Der sagte, Leute, ist doch kein Problem. Dann sprecht die Strafe früh genug aus und dann fahre ich halt 11 statt 5 Sekunden raus. Und das fand ich schon sehr pragmatisch von Alonso, dass der sagt, ja, das hätte ich alles machen können.
Was natürlich auch seine direkte Wertschätzung für den Hinterherfahrenden zeigt, nämlich überhaupt keine. Er sagt, na gut, dann wäre ich halt nochmal ein bisschen schneller gefahren und hätte den George Russell in dem Falle so weit abgehängt, dass der auch keine Chance gehabt hätte. Wäre doch wurscht gewesen.
Ja, also nach vorne auf Verstappen hatte Alonso 15,373 Sekunden bei Renndurchfahrt, Zieldurchfahrt. Und auf Russell hatte er tatsächlich genau diese 5,138 rausgefahren. Ja, also das ist schon präzise Arbeit von Alonso, muss man sagen. Apropos Alonso, das ist Alonsos bester Saisonstart seit 2012. 2012 hatte er nach zwei Rennen 35 Punkte. Da war er bei den Roten, bei Ferrari. Und jetzt hat er 30 Punkte, beziehungsweise genau 30 Punkte nach den ersten beiden Rennen. Auch eine interessante Statistik, finde ich. Ich finde das immer so nett, wenn man so die Bilder dann auch von dem mega jungen Alonso von früher sieht. Ja. Ne?
Aber schon damals war natürlich genau das, was er da jetzt gemacht hat, seine große Spezialität, nämlich extrem präzise im Cockpit zu rechnen, zu arbeiten und sich das Rennen genauso einzuteilen, wie es das Material verknust, aber auf der anderen Seite, wie er es auch genau haben muss. Also ich würde ihm sogar glauben, wenn er sagt, na gut, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich halt entsprechend mehr rausgequetscht aus dem Auto. Ob er die 11 Sekunden hinbekommen hätte oder nicht, ob der Mercedes da vielleicht dann doch gut zu gut gewesen wäre, weiß ich nicht. Aber zumindest bin ich schon überzeugt davon, dass der dann sich diese 5, irgendwas Sekunden tatsächlich genauso zusammengefahren hat, wie er das während der Fahrt kalkuliert hat, mit einem Blick aufs Display und entsprechend sein Tempo darauf ausgelegt hat. Also der hätte auf jeden Fall mal einen realistischen Anlauf genommen, auch diesen Vorsprung zu verdoppeln, wenn man ihm gesagt hätte, die Strafe ist so. Denn das ist genau das, was einen Fernando Alonso eigentlich ausmacht und stark macht, dieses Mitdenken im Cockpit, diese Akkuratesse, dieses auch sich erkundigen nach der Strategie der Gegner, nach der Fahrweise der Gegner. Das ist das, was ihn schon immer ausgezeichnet hat und was ein großer Teil seines Erfolgsgeheimnisses ist oder war.
Ja, sehe ich genauso. Also ich denke auch, dass wenn der das so sagt, dann ist er sich ganz sicher, dass er das hätte rausfahren können. Ich habe jetzt gerade mal geguckt, die Rennleitung, wir reden ja immer so über die Rennleitung, die Stewards. Also wer da in Genf am Videobeweis sitzt, weiß ich natürlich nicht. Aber in Saudi waren Neshadi, Mathieu Romery, Hassan Al-Abdali, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, und Enrique Bernoldi als Stewards. Und was, ich denke, auch das liegt am Videobeweis. Vielleicht war die Videoübertragung in die Schweiz diesmal ein bisschen zurückgehangen, keine Ahnung. Was ich ja auch irgendwie, es sorgte, sagen wir mal, für einiges Schmunzeln, auch bei den Kollegen, das Safety Car. Das kam, als Lance Stroll seinen Aston Martin abgestellt hat, weil er technische Probleme hatte. Der hat den ja so abgestellt, dass man ihn sofort in eine Lücke in den Leitplanken nach hinten rausschieben konnte. Und das Auto war schon fast von der Strecke. Da kam das Safety Car raus und das Auto stand auch nie auf der Strecke. Es stand ja immer in dieser Auslaufzone da an der Seite. Da kam das Safety Car raus und die FIA hat dann gemeldet, tatsächlich, dass sie von den Kamerawinkeln her zunächst nicht genau sehen konnten, wo das Auto stand und dass sie deswegen vorsorglich das Safety Car rausgeschickt haben. Vorsorge besser als Nachsorge und Sicherheit immer an erster Stelle, absolut. Aber das hätte ja auch so ein Streckenposten per Funk melden können, dass sie das Auto schon haben.
Melden müssen. Dafür gibt es ja diese Sportwarte, die alle mit mehreren Leuten an jedem Streckenposten besetzt sind, wo einer die Oberaufsicht hat, der auch die Kommunikation innehat mit der Rennleitung und dann die weiteren anderen für die reine körperliche Arbeit tätig sind. Das ist ja bei der Formel 1 generalstabsmäßig organisiert, wenn auch meist durch freiwillige Helfer, die dafür nur ein Lunchpaket bekommen. Aber trotzdem, du hast völlig recht, da hätte natürlich eine Kommunikation stattfinden müssen, anstatt da irgendwie die FIA-Rennleitung im Dunkeln stehen zu lassen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und da frage ich mich natürlich auch schon, wenn ich richtig informiert bin, gibt es diese Doppelschwitze, das ist mal den einen Rennleiter und mal den anderen, nämlich mal Nils Wittig aus Deutschland, mal Eduardo Freitas aus Portugal. Die gibt es dieses Jahr nicht mehr. Eduardo Freitas war an diesem Wochenende, ich habe ihn selbst gesehen, in Sebring bei der Sportwagen-WM, ist da wieder zurückgekehrt. Jetzt hat also Nils Wittig die Oberaufsicht, jemand, der schon im DTM sehr stark kritisiert worden ist für seine Art, die Rennwochenenden zu führen. Und das scheint in der Formel 1 ja jetzt auch nicht besser geworden zu sein.
Ja, da kann ich wenig zu sagen, aber ich höre die Kritik auch öfters. Aber die Formel 1 und beziehungsweise die FIA wird sich da schon was bei gedacht haben. Mehr kann ich da jetzt auch nicht zu sagen. Aber weißt du was? Ferrari hat einen Preis gewonnen dieses Wochenende.
Für die schlechtesten Strategieentscheidungen im Tandem aus Sebring und aus Jeddah, oder?
Nein, sie haben zum zweiten Mal in Folge nach Bahrain den schnellsten Boxenstopp geschafft mit Charles Leclerc.
Lag der Boxenstopp zu einem sinnvollen Zeitpunkt, muss man ja heutzutage immer fragen.
Das weiß ich nicht. Das fragt sich DHL, glaube ich, auch nicht, wenn sie diesen Preis vergeben, denn es gibt diesen DHL Fastest Pitstop Award und da war tatsächlich jetzt Ferrari zum zweiten Mal in Folge der Sieger. Zumindest da. Aber Punkte gibt es dafür nicht, muss man leider sagen.
Ja, und auch sonst lief nicht viel zusammen bei Ferrari, oder?
Nee, nicht wirklich. Also auf der anderen Seite, Leclerc hat sich schon auch gut durchs Feld gepflügt, aber am Ende Siebter. Und wenn man sieht, wie sich Verstappen durchs Feld gepflügt hat, der war vom Startplatz 15 zur Rennhalbzeit schon auf Platz 2. Dann ist das schon ein Unterschied. Aber wir menscheln doch immer so ein bisschen hier, ne? Und ich möchte mal was in die Waagschale schmeißen. Erstens, Perez und Verstappen, als sie nach dem Rennen da in diesem Cooldown-Room saßen oder auch in der Pressekonferenz, also kuschelig waren die zwei nicht, sage ich mal. Und es ging da auch um die schnellste Rennrunde. Da ja. War Verstappen, der hatte einfach mal ganz am Schluss, im allerletzten Moment, doch noch die schnellste Rennrunde gefahren. Und Perez hat dann tatsächlich Verstappen gefragt, hat dir das Team denn nicht gesagt, dass du die Geschwindigkeit halten sollst? Denn die Kommunikation war, dass beide gefragt haben, wer hat die schnellste Runde. Perez hatte sie und Helmut Marko sagt, wir haben keine Order gegeben. Aber Perez sagt, sie haben mir gesagt, dass ich die schnellste Runde habe und das Tempo halten soll, bestimmtes Tempo. Und ich war davon ausgegangen, dass diese Kommunikation mit Max die gleiche ist. Hab offensichtlich andere Informationen bekommen. Ich konnte nicht pushen und er hat's getan.
Gut, da muss man dazu sagen, die Red Bull waren ungefähr eine Sekunde pro Runde schneller als alle anderen im Feld. Das heißt, das einzige Problem, was die Red Bull gehabt haben, war das Management der beiden Fahrer untereinander. Und Perez hat sich auf seinen Renningenieur verlassen, auf Hugh Bird nämlich. Und während Max Verstappen seinen Renningenieur relativ offensiv angegangen hat am Funk, weil nämlich Verstappen von sich aus gefragt hat, wer hat die schnellste Rennrunde, wie lange ist noch zu fahren, wie lange habe ich Zeit, die schnellste Rennrunde zu drehen. Da hat ein Ingenieur an Max Verstappen zurückgefunkt, darum kümmern wir uns nicht, das interessiert uns nicht. Und Max Verstappen hat dann geantwortet, aber mich sehr wohl. Und deswegen ist mal ganz klar, da hat also Verstappen innerhalb dieser Hackordnung gezeigt, wer zwischen Renningenieur und Rennfahrer letztlich das Sagen hat. Perez hat sich auf Hugh Bird verlassen. Verstappen hat seinen in den Senkel gestellt und gesagt, ich will die schnellste Rennrunde haben, auf geht's.
Ja, und Hubert hat sich wahrscheinlich auch auf das Team und auf Verstappen verlassen. Perez hat vor dem Bahrain Grand Prix bei unseren südamerikanischen Kollegen Fox Sport gesagt, es ist wichtig, immer als Team zu arbeiten. Und wenn ich keine Unterstützung bekomme, wenn ich sie brauche, werde ich sie auch nicht geben. Und damit spielt er natürlich auf Brasilien an, als er Verstappen die Hilfe quasi verweigert hat. Aber was ich auch hochinteressant fand, einfach mal so vom Beobachten her, da kommt dieser Perez an, du weißt es, unter dem Podium ist immer so ein Zäunchen abgestellt, wo Fahrer drin sind, wo sie sich wiegen müssen, wo teilweise auch das Auto drin steht dann, manchmal, diesmal nicht, aber eben abgesperrt, ja. Außenrum sind die ganzen Teams an diesem, das ist bei jedem Rennen mehr oder weniger gleich, auch bei anderen Rennserien so. Und da springt dieser Perez vor lauter Freude nicht nur seinen Red Bull Jungs und Mädels in die Arme, die da unten stehen und jubeln, sondern er springt auch den Aston Martin Leuten in die Arme und jubelt und feiert. Muss man daran denken, das war ja sein ehemaliges, damals Force India Team, das er ja so ein bisschen auch mit gerettet hat. Mit denen ist er noch eng befreundet teilweise. Und er springt weiter und jubelt und bekommt Gratulationen und Schulterklopfer. Und bei diesen Leuten, wo er da so vorbei jubelt, steht auch mittendrin in der Red Bull Blase Jos Verstappen und auch der Manager von Max. Mit absolut steinerner Miene. Gratuliert zwar dem Perez, schüttelt ihm die Hand oder klopft ihm auf den Arm, aber absolut steinerne Miene. Und das war so, die beiden standen da und um sie rum hüpften und jubelten die Red Bull-Leute. Das war für mich schon ein bezeichnendes Bild.
Naja, klar, die wollen natürlich, dass ihr Sohn respektive ihr Klient das Rennen gewinnt. Und letztlich hat ja auch Max Verstappen gesagt, er hätte das gewonnen. Er hätte 10 Runden vor Schluss gerechnet und gedacht, okay, ich hätte es vielleicht noch geschafft oder nein, innerhalb von 10 Runden hätte ich zu viel riskieren müssen. Und deswegen habe ich dann letztlich den Gashahn zugedreht und mich nur noch auf diese eine schnellste Rennrunde quasi als Schadensminimierung konzentriert, aber nicht mehr versucht, innerhalb den 10 Runden das Unmögliche möglich zu machen. Und der Antriebswellenschaden in der Qualifikation, der nun niemand mit Absicht da ins Auto hineingebaut hat, hat ihn die Chance gebracht, das zu tun. Aber dass natürlich das dem Herrn Papa und auch dem Herrn Manager nicht gefällt, wenn der andere Teamkollege gewinnt, ist logisch. Andererseits muss man aber auch sagen, schön, dass Sergio Perez da irgendwie sagt, er wird Max Verstappen keine Hilfe angedeihen lassen, wenn es darauf ankommt. Übers Jahr hinweg muss man sagen, es ist sowieso egal. So überlegen, wie das Auto ist und so viel besser, wie Max Verstappen ist als Sergio Perez, ist es wurscht, was Perez da jetzt sagt. Der wird übers Jahr hinweg keine Chance haben gegen Max Verstappen. Und auch kein anderer wird, außer gelegentliche Glanzlichter und Zufallserfolge, wohl keine Chance haben gegen den Holländer.
Außer wenn der Probleme hat.
Genau.
So hart das jetzt klingt, ja. Wer weiß. Also, weißt du, letztes Jahr waren die Ferrari am Saisonanfang so stark und jeder hat den Fight der Ferraris prophezeit und dann sind die irgendwie nicht in der Versenkung verschwunden, das darf man so nicht sagen, aber wer weiß, was diese Saison noch bringt. Wir haben 23 Rennen. Aber so die Stimmung, ja, also wenn ich mir so mega selbstsicher bin, dann kann ich mich doch für den anderen freuen. Und der Perez konnte ja nun nichts dafür, dass Verstappen ihn nicht angreifen konnte, im Sinne von, dass Verstappen diese Quietschgeräusche im Auto hatte. Das war ja nicht der Perez, aber dann kann ich doch Doppelsieg. Der erste Doppelsieg seit, ja, lieber hätte ich den gerne meinen eigenen Fahrer da vorne, aber trotzdem, das spricht für mich so schon für die Teamstimmung allgemein, und die muss passen, finde ich.
Die hat bei Red Bull noch nie gepasst. Sie haben immer intern Knatsch gehabt, sei es Mark Webber gegen Sebastian Vettel, sei es dann Daniel Ricciardo, der letztlich Sebastian Vettel demontiert hat. Also die haben es schon immer zugelassen, dass die beiden Fahrer sich wortwörtlich an die Gurgel gehen. Genauso wie es ja früher auch zu Dominanzzeiten Williams genau das zugelassen hat, ganz bewusst, dass die Fahrer gegeneinander arbeiten, dass sie nicht diese vielbeschworene Harmonie und Teamgeist und tralala, den es im Sport sowieso nicht gibt, dass sie darauf beschwören, sondern das finde ich schon in Ordnung. Und wenn der eine dann schlechte Laune hat, weil das Wochenende nicht in seine Richtung gelaufen ist, so wie Max Verstappen schlechte Laune gehabt hat, dann zeigt das nur, dass das in der Tat Hochleistungssportler sind, die nicht sagen, ha, ich freue mich, wenn mein Teamkollege gewinnt, sondern ganz im Gegenteil. Ich finde es, auf gut Deutsch gesagt, zum Kotzen, wenn mein Teamkollege gewinnt und nicht ich selber. Das finde ich, ist völlig in Ordnung. Das zeichnete Red Bull schon immer aus. Es gab da nie eine Harmonie, außer man war so schlecht wie in der Anfangszeit, wo man nicht anders konnte, als harmonisch nach außen vorzugaukeln, wie toll alles ist. Aber sobald das Team funktioniert hat, Vettel, Webber, Ricardo, Webber, jetzt Perez, Verstappen, da gab es immer Querelen, da gab es immer genau dieses Leistungsdenken, das sich aneinander messen, das sich aneinander reiben, was an der absoluten Spitze so sein muss. Wenn man das nicht so macht, dann hat man so eine Langweiler-Kombination wie Mika Häkkinen gegen David Coulthard damals bei McLaren, wo von vornherein gesagt wurde, Coulthard kann am Anfang des Jahres immer sagen, dieses wird mein Jahr, dann fährt er das erste Rennen und jeder weiß, er ist doch wieder nur die Nummer 2 hinter Mika Häkkinen. Wollen wir das oder wollen wir lieber einen Kampf tatsächlich mit offenem Visier, wo man sagt, auf geht's, Burschen?
Ja, in dem Fall natürlich Kampf mit offenem Visier und Kampf erlaubt. Und das war auch in der Pressekonferenz angesprochen, dass das jetzt so momentan so sei. Und Verstappen meinte dann so, ja, wenn das Team so sagt, dann ist das so. Und Perez meinte, das ist ja eine Bereicherung für die Fans. Da können wir uns alle freuen, wenn wir jetzt gegeneinander fahren dürfen. Apropos Knatsch. Knatsch hat es ganz offensichtlich einer ganz anderen Ecke gegeben. Lewis Hamilton hat sich getrennt. Lewis Hamilton hat sich von Angela Cullen getrennt, seine Physiotherapeutin, die immer lächelnde, blonde Dame, die immer unterm Podium war, die den Hund Roscoe, egal wie schwer, ob seiner veganen oder leicht veganen Ernährung, Hund Roscoe durch die Gegend Trepp auf Trepp abgeschleppt hat, die Helme getragen hat, die ist jetzt weg. Von einem Rennen aufs andere, Bahrain war sie noch da, Saudi nicht mehr.
Warum?
Weiß man nicht. Seit 2015 war Angela da. Ich habe sie aber ihrem ersten Rennen kennengelernt. Eine super fröhliche Neuseeländerin, richtig, richtig nett. Ich weiß, sie ist Mutter, sie hat 2 Kinder und sie hat immer irgendwie zwischendurch im letzten Jahr immer öfter gesagt, dass sie weiß, dass sich die Leute schon wundern, dass hier eine zweifache Mutter, die ja irgendwo anders ihre Familie hat, hier an 22, jetzt wären es 23 Rennwochenenden im Jahr mit Lewis Hamilton um die Welt jettet und immer an seiner Seite ist. Aber ich glaube nicht, dass es nur die Familie war, aber vielleicht irre ich mich. Jedenfalls hat Toto Wolff so sinngemäß gesagt, ja, wenn was nicht mehr klappt, dann muss man Konsequenzen ziehen oder muss man sich verändern. Aber die Verabschiedung der beiden auf ihren Social-Media-Kanälen, also sowohl Ange als auch Lewis, die war sehr, sehr herzlich. Nur habe ich dann beobachtet, als Lewis wie gewohnt mit seinem E-Roller auf die Stadtgeraden fahren wollte, da war ja sonst immer Angela da und hat ihm den Weg freigeräumt im Gedränge. Und diesmal hat er fast geschlingert, da ist er irgendwie nicht richtig durchgekommen. Also so ein bisschen war er vielleicht schon lost ohne Ange.
Gibt's denn keine Nachfolger, Nachfolgerin für die Dame?
Mit Sicherheit, aber die Tatsache, dass jetzt zumindest nicht sichtbar präsent jemand da war, spricht dafür, dass das nicht so geplant war. Aber Angela war, glaube ich, Teil, also sie kam von Hinza, war also aus der Hinza Ernährungsberater, Physiotherapeuten, Trainer etc., Talentschmiede. Und Hinze hat viele super gute Leute. Und ich bin mir sicher, da werden wir bald jemanden an Lewis' Seite sehen. Ich habe sogar mir schon überlegt, ich habe mit Lukas Gores in meinem eigenen Podcast Stracke an der Strecke gesprochen. Lukas, mit dem ich ja auch für Pitwalk öfters gemeinsame Fotosgeschichten mache. Und Lukas meint, er hätte den Anti am Flughafen gesehen, aber nicht an der Rennstrecke. Und Anti war ja der Physiotherapeut von Vettel, der vielleicht jetzt auf seinem Bauernhof und bei seinen Umweltinitiativen, er hat etliche Umweltinitiativen jetzt wieder gestartet und da kommt einiges, glaube ich, in nächster Zeit von Vettel, Da braucht er aber vielleicht keinen Physiotherapeuten mehr, der ihn täglich betreut.
Wahrscheinlich nicht. Was ist denn eigentlich bei Ferrari los gewesen? Ich hatte das Gefühl, aus der Ferne beobachtet, solange Charles Leclerc mit den weichen Reifen unterwegs gewesen ist, in der Anfangsphase ging es vorwärts. Sobald sie dann die harten da drauf geschnallt haben, sind sie einfach nur stehen geblieben und man muss sie ganz klar zu den Verlierern dieses Wochenendes zählen.
Ja, die harten Reifen waren bei einigen nicht ganz so gut, was zum Beispiel dazu geführt hat, dass Aston Martin das beobachtet hat. Hamilton ist ja als einziger der Top-Gruppe oder Top-Gruppe der Top. Warte mal, ich gucke mir mal gerade das Startbild an. Hamilton Startplatz 7 auf Hart. Leclerc auf Soft, der ist als einziger neben Norris auf Soft gestartet und Sargeant 20 auf Hart. Also tatsächlich als einziger der Top 19 war Hamilton auf Hart gestartet. Den haben natürlich alle beobachtet. Und da ging schon der Boxenfunk zwischen Alonso und Aston Martin hin und her, dass sie meinten, oh, vielleicht könnten wir ja irgendwie Plan B fahren. Wie sind die Reifen? Wie halten die Reifen? Und Alonso immer so, ja, die Reifen sind gut, die Reifen sind gut. Hat dann aber trotzdem fast gleichzeitig mit Perez, Verstappen, Alonso, Russell, Hamilton, die kamen alle zum Safety Car, zur Safety Car Dings rein und haben gewechselt.
Und bei Ferrari ging nichts in der ganzen Geschichte.
Ja, Leclerc auf Soft gestartet, ist nach vorne gefahren, blieb dann, wie du sagst, hängen und hat dann aber von Soft auf Hart gewechselt, um die letzten 34 Runden mit den harten Reifen. Und er kam vor dem Safety Car zum Wechseln rein, wenn meine Notizen hier stimmen. Und dann hat er natürlich damit auch so ein bisschen einen Nachteil gehabt. Ja, genau. Runde 16 kam er rein, holte sich die harten und dann kam das Safety Car und hat seinen Vorteil quasi zunichte gemacht damit. Aber vielleicht hatte Leclerc noch einen anderen Nachteil. Er hat erstmals sich die Strecke nicht angeschaut. Der sogenannte Track Walk ist wieder wirklich zum Walk geworden, denn die FIA hat verboten, dass die auf Fahrrädern, E-Bikes oder Rollern um die Strecke fahren. Finde ich sehr schade. Ich bin also auch öfters mal mit dem Fahrrad um die Strecke und fand das auch eigentlich ganz charmant. Hatte mir schon überlegt, mal so mit dem Roller drüber, aber alles verboten jetzt, man muss gehen.
Warum ist das verboten worden?
Ah, ich habe keine Idee. Ich habe keine Idee. Keine Ahnung, vielleicht Reifenabrieb, vielleicht. Die
Ja,
Wege
aber
der FIA sind unerschöpflich. Leclerc hat auf jeden Fall protestiert und hat gesagt, dann gucke ich mir den Kurs halt gar nicht an.
ja, so kann man es natürlich auch machen. Selbst einen Nachteil dadurch verschaffen, dass einem eine neue Regel nicht gefällt, ist auch mal eine interessante Methode. Aber trotzdem ist natürlich diese Regel, ich habe das gar nicht mitbekommen, ehrlich gesagt, geht's noch? Also wenn man jetzt sagt, man fährt da jetzt nicht mit dem Rennauto rüber, weil sich einer einen Vorteil verschafft, das könnte ich ja nachvollziehen. Aber warum darf man da nicht mit dem Tretroller oder mit dem Fahrrad oder meinetwegen auch mit dem Roller drüber fahren?
Keine Ahnung. Ich werde es mal nachforschen. Und
Ja.
auch Hamiltons Nasenpiercing war auch wieder Thema. Es ist ja nun ja letztem Jahr klar, dass dieses Ding festgewachsen ist. Das hat er ja auch medizinisch bewiesen, beweisen müssen. Und es ist nur operativ entfernbar. Und das ist auch klar. Und jetzt haben sie es wieder bemängelt. Und der Arzt von Mercedes musste wieder bestätigen, dass das Ding einfach nicht rausnehmbar ist.
Also irgendwie habe ich das Gefühl, ich weiß nicht, ich will den Menschen ja nichts Böses, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass die da völlig die Perspektive verlieren, diese Funktionäre, die sich über solche Regeln Gedanken machen. Und nur mal eben als direkten Vergleich, man kann Sportwagen Langstreckenrennen nicht mit der Formel 1 vergleichen, man kann amerikanischen Motorsport nicht mit der Formel 1 vergleichen, das ist mir schon klar. Aber beim 12-Stunden-Rennen in Sebring fahren bis 18 Minuten vor Schluss dieses 12-Stunden-Rennens drei Autos auf den ersten drei Plätzen durch
Wow.
5 Sekunden voneinander getrennt, keine Ahnung. Ein Porsche führt, Mathieu Jaminet, ein Acura auf Platz 2, Philippe Albuquerque, dann mit ein bisschen Respektabstand der nächste Porsche, Philippe Nassar, der ehemalige Sauber Formel 1-Pilot auf Rang 4. Dann kommt der Spitzenreiter Jaminet, läuft auf einen Pulk von drei GT-Fahrzeugen auf, die zur Überrundung anstehen. Albuquerque auf Platz 2 kommt mit mehr Schwung aus der Kurve raus, sieht, dass Jaminet da hängen bleibt hinter diesen Überrundeten, fährt links längsseits. Jaminé zieht in dem Moment raus, drängt Albuquerque auf den Grünstreifen. Der kriegt das Ding nicht mehr unter Kontrolle. Die nächste Kurve geht links rum. Während Jaminé einlenkt, fliegt Albuquerque über den Maulwurfshaufen, was es da alles gibt, und kriegt das auch gefangen. Knallt genau in der nächsten Linkskurve in den führenden Jaminé rein. Ein riesen Trümmerfeld. Um die Ecke kommt der drittplatzierte Philippe Nazar. Hat auch keine Chance, als in das Trümmerfeld reinzukrachen. Das heißt, 18 Minuten vor Schluss eliminieren sich mal eben die drei Erstplatzierten im Kampf Sieg. Dann es gewinnt halt dann der Viertplatzierte, der da irgendwie durchgewurschtelt wurde. Ein Cadillac, wo Jack Aitken, ein ehemaliger Formel-2-Pilot, am Steuer war. Und die Rennleitung guckt sich das Ganze an und sagt, okay, sowas kann vorkommen im Kampfgetümmel eines 12-Stunden-Rennens, wo dann noch Überrundungsverkehr mit drin herrscht. Das ist zwar alles unglücklich gelaufen, aber bestrafen tun wir keinen dafür, denn das ist ein, wenn auch very unfortunate, Race-Incident. Das hätte sie bei der Formel 1 machen sollen. Also die würden wahrscheinlich, wenn das in Jeddah gestern Sonntagabend passiert wäre, die würden heute noch da sitzen und sich die Videos angucken und nicht verstehen, was passiert ist und wen sie bestrafen sollten, böswillig gesagt. Aber es hätte halt ums Verrecken irgendeiner bestraft werden müssen, weil muss halt sein. Man muss halt den Buchstaben des Gesetzes treu und gerecht werden. Ich finde die Methode von der IMSA viel besser zu sagen. Natürlich Scheißunfall, Entschuldigung, also ein unglücklicher Unfall, wird sicher intern bei allen Teams besprochen werden. Aber da jetzt noch unbedingt einen Schuldigen im Nachhinein büßen zu müssen, wo sowieso alle Autos rauchen, neben der Strecke stehen und alle kaputt sind und keiner mehr gewonnen hat. Aber wir wollen auf jeden Fall noch beweisen, dass wir das letzte Wort haben, wie es die Formel 1 Funktionäre machen. Also ich weiß nicht.
Klingt spannend, klingt nach viel Action. Und ich meine, das Racing in den USA ist sowieso ganz was Eigenes. Wobei ich glaube, dass auch mit drei US Grand Prix die Formel 1 an dieses Racing-Feeling nicht rankommt, so wie ich es auch zum Beispiel aus der Champ Car, aus der IndyCar kenne, wo es einfach viel lockerer und ganz anders zugeht, wo dann einfach überall gegrillt wird und die Fahrer sich vor und nach dem Rennen auf die Schulter klopfen, miteinander reden. Das war mit Sicherheit in Sebring genauso, oder?
Das war in Sebring genauso und ich fand es auch, wo wir gerade von der Atmosphäre reden, bemerkenswert. Ich bin ja öfter in Amerika, es ist nicht, dass ich es das zum ersten Mal gesehen hätte, ganz im Gegenteil, aber es ist immer wieder bemerkenswert, wenn man sich die Laune der Fahrer, den Umgang der Fahrer, nicht mit uns Journalisten, sondern mit den Fans, mit den ganz normalen Rennbesuchern anschaut. In der Formel 1 kriegst du natürlich auch ein Autogramm als Zuschauer. Du kriegst einen muffeligen Blick, weil eigentlich ist der Fahrer zu wichtig, um da stehen zu bleiben und muss sofort durch, aber er erbarmt sich dann doch noch irgendwie, ein Autogramm irgendwo hinzukritzeln. In Amerika, bei diesem IMSA-Rennen, liegt Stunde 6, Pi mal Daumen, ziemlich genau zur Halbzeit, ein Cadillac, wo Sebastian Bourdais gerade am Steuer sitzt, der ehemalige Vettel-Team-Kollege bei Toro Rosso, bei dem Toastversager-Team, liegt auf Platz 1, und zwar durchaus dominierend, und plötzlich geht der Motor in Rauch auf, ohne Vorwarnung, puff, kommt an die Box, man schiebt das Ding ins Zelt zu Chip Ganassi Racing, beugt sich da rein, ich bin hinterhergelaufen direkt, um mit Bourdais zu sprechen, habe beobachtet, was sie da reparieren. Die haben das Zelt runtergelegt, die Zelttore runtergelassen und erstmal das Auto sich angeschaut. Bourdais war drin im Zelt, Scott Dixon, der Neuseeländer aus der IndyCar-Serie, der als zweiter Mann auf dem Auto saß, war mit im Zelt. Und Renger van der Sande, der dritte Fahrer, war auch mit im Zelt. Die haben alle gewartet, was passiert, ob das Auto wieder repariert werden kann oder nicht. Und irgendwann ist klar, nee, kann es nicht, Motorschaden hinüber erledigt. Der Erste, der rauskommt, ist Scott Dixon. Ich wollte mit Bourdais reden, nicht mit Dixon, weil Dixon nicht im Auto saß, aber da standen 3-4 Fans rum und die schauten den Dixon nur groß an, haben sich aber gar nicht getraut, den anzusprechen, weil sie wussten, der wird enttäuscht sein, weil er ausfällt. Dixon geht von sich aus zu diesen Zuschauern hin, weil da zwei kleine Jungs dabei standen und sagt, ist was, wollte ein Autogramm, wollte irgendwas und hat sich dann für ein Selfie dahingestellt, hat uns noch 5 Minuten mit ihm geplauscht und ist dann halt natürlich enttäuscht, aber schon wieder 3 zufriedene Zuschauer zurücklassend und dann gezogen.
Wow.
Der als Nächstes kam da raus, wollte eigentlich abrauschen, sah dann mich da stehen und hat sich erstmal 10 Minuten mit mir unterhalten, hat mir erzählt, was da los war und hat auch erzählt, wie das Rennen bis dahin gelaufen sei, etc. Kann man alles im Podcast von Sebring noch einmal nachhören, der am Samstagabend online gegangen ist. Aber das ist eine ganz andere Art, diesen Motorsport zu leben, als in der Formel 1, wo man vor lauter Wichtigkeit gar nicht mehr geradeaus gucken kann.
Wobei, da muss ich schon einhaken, es hat sich geändert. Also erstens haben wir eine andere Generation Rennfahrer. Wobei aber auch ein Sebastian Vettel sich sehr viel mehr um die Fans gekümmert hat in den letzten Jahren. Also von Generation jetzt gesprochen, nicht wegen Vettel. Die Formel 1 selbst macht viel dafür. Es gibt also inzwischen bei jedem Rennen diese große Bühne, wo die Fahrer kommen, wo die Fans Fragen stellen können. Es gibt zum Beispiel in Melbourne, mag ich das immer ganz besonders, diesen Melbourne Walk nennt sich das, wo also wirklich vom Parkplatz, das ist eine ganz schöne Strecke, vom Parkplatz der Fahrer bis hin zum Eingang ins Fahrerlager, schon so eine Absperrung ist, dass die halt nicht da auf die Straße laufen, weil da ja auch Autos fahren teilweise. Aber da stehen die Fans und die Fahrer gehen vorbei, machen Fotos, machen Selfies, und geben Autogramme, reden mit den Fans. Also die kommen tatsächlich früher und nehmen sich da die Zeit. Und der eine oder andere ist da, wenn er die Zeit hat, gut und gerne 20 Minuten bis über eine halbe Stunde, bis er dann endlich ins Fahrerlager zur Arbeit geht, ja. Also da hat sich schon einiges geändert. A, glaube ich, im Bewusstsein der Fahrer, weil es von ihrer Art, aber auch bei den Teams, weil sie einfach wissen, okay, wir kümmern uns um die Fans und selbst bei der Formel 1, die eben viele solche Aktionen macht.
Ja, weil die Formel 1 natürlich gemerkt hat, dass sie relativ schlecht dasteht im öffentlichen Licht. Sie zieht zwar immer noch jede Menge Sponsoren an, jede Menge Zuschauer, aber der Ruf, den die Formel 1 hat, ist eigentlich kein guter mehr heutzutage.
Findest du?
Ja, finde ich.
Aber dafür rennen die Leute ja wie Bekloppte in Rennen. Also alle Rennen ausverkauft, die Preise schnellen ins Utopische. Du kriegst kaum noch irgendwo Tickets. Also ich habe Freunde, Bekannte, die mich.
Eine Menge, aber medial wird ja zumindest in Deutschland immer gesagt, was das für ein Anachronismus sei und dass es angeblich keinen mehr interessiere. Da haben wir in Zielbrüche auch nochmal drüber gesprochen mit irgendwelchen Leuten im Fahrerlager zusammen. Wie kann das eigentlich sein, dass gerade die deutschen Medien aller Welt immer erzählen, Motorsport ist out und Formel 1 ist out und in der Tat, wie du es sagst, bei jedem Grand Prix ist es ausverkauft. In Sebring wurde am Freitagabend kommuniziert, liebe Leute, kommt nicht mehr her, es gibt kein Ticket mehr, es gibt keinen Parkplatz mehr, braucht nicht mehr zu kommen. Vorher schon beim 24-Stunden-Rennen von Daytona waren so viele Zuschauer wie noch nie in Daytona beim 24-Stunden-Rennen. Der NASCAR-Auftakt in Daytona, diesen Tourenwagen-Stock-Car-Spektakel, war ausverkauft. Alle sagen, NASCAR ist auch auf dem absteigenden Ast. Also es scheint offensichtlich eine große, große Diskrepanz zu geben, momentan gerade bei der medialen Betrachtung und bei der Wahrheit.
Wobei die mediale Betrachtung auch, entschuldige, wenn ich das so sage, vielleicht teilweise ein bisschen typisch deutsch ist. Ja, in anderen Ländern ist das in der Tat anders. Ich habe gestern, weil ich ja der Make-A-Wish Foundation immer mal helfe, ich habe ein paar Anfragen für Wish Kids, die in Australien Fahrer treffen wollen. Und da habe ich gestern mit dem Australian Grand Prix Corporation gesprochen. Die haben tatsächlich dort inzwischen zwei Leute, die sich um Charity-Anfragen kümmern und die auch sogar mit einer eigenen Person, die an der Rennstrecke dafür sorgt, dass die alle gut versorgt sind und sich das Rennwochenende genießen, sehr, sehr darum kümmern. Und die hat mir gesagt, wir sind ausverkauft. Über 130.000 Leute, die General Admission Tickets, alles weg. Dieser Albert Park wird platzen. Und das war ja letztes Jahr auch schon so. Also vielleicht ist das, und das wäre dann aber wirklich mal ein Thema für einen anderen Podcast, vielleicht auch wirklich mal mit anderen Kollegen, ich weiß es nicht, eine Frage, warum wird so berichtet? Und damit würde ich die Frage anschließen, wäre, wenn es ihn denn jetzt wieder gäbe, ein Deutschland-Grand Prix am Hockenheimring auch ausverkauft, so wie alle anderen Rennen? Oder wäre das am Ende, weil die deutsche Presse die Formel 1, wie du sagst, so ins Negative schreibt, zum Teil, nicht alle, am Ende auch nicht ausverkauft. Aber dann wäre es so, dass wahrscheinlich Leute aus allen Herren Ländern nach Deutschland kämen, weil es da dann noch Tickets gäbe, die sie nirgendwo anders mehr kriegen.
Also ich bin sicher, Hockenheim wäre ausverkauft, weil der Weg aus den Niederlanden bis Hockenheim relativ überschaubar ist und die ganze niederländische Fraktion, die Max Verstappen anfeuert, würde dann halt ganz Hockenheim in Orange tauchen, wie sich ja auch Österreich in Red Bull Ring in Orange tauchen, wenn es sein muss.
Jo. Und die Niederländer schreiben nicht, dass die Formel 1 auf dem absteigenden Ast ist.
Ganz und
Im
gar nicht.
Gegenteil. Also ich denke, das wäre mal ein eigenes Thema.
Wäre es, zumal wir jetzt ja aus Jeddah eigentlich alles erschöpfend besprochen haben. Nee, haben wir nicht. Nico Hülkenberg ist auch mitgefahren.
Nico Hülkenberg ist auch mitgefahren, ja.
Ja.
Platz 12 am Ende, keine Punkte. War eher so ein unscheinbares Rennen, glaube ich. Teamkollege, lass mich noch mal ganz kurz gucken. Also, Teamkollege Magnussen, als 13. gestartet, hat den ersten Punkt geholt, hat sich am Schluss des Rennens noch einen Mega-Battle mit Tsunoda um Platz 10 geliefert, aber Hülkenberg war eher unscheinbar. Ich glaube, er sagt so, er hat viel gelernt.
Ja, warum? Denn in der Qualifikation war Nico Hülkenberg ja wieder schneller als Kevin Magnussen. Das heißt also, wenn man wirklich tatsächlich die Brutto für Netto-Messlatte ansetzt, ist Hülkenberg klar schneller als Magnussen, aber im Rennen hat dann der Däne den Spieß umdrehen können. Warum?
Ich glaube, es ging um die Boxenstopps. Hülkenberg, 10. gestartet, war ja eigentlich in den Punkten.
Ja.
Hat 3 Runden später gestoppt als Magnussen. Und der Magnussen ist 42 Runden auf einem Set harte Reifen gefahren. Wow. Genau, Medium gestartet, dann auf Hart und Hülkenberg hat es offensichtlich nicht so hingekriegt.
Also Magnussen da noch einen Erfahrungsvorsprung, auf dem Hülkenberg erst noch kommen muss quasi.
Werden wir sehen.
Ja, werden wir sehen. Schauen wir beim nächsten Grand Prix, das ist dann schon Melbourne, wieder genauer hin und tun das am besten in der Vorschau. So viel jedenfalls erst einmal zum Thema Formel 1 Saudi-Arabien. Wer dieses ganze Spektakel vom 12-Stunden-Rennen von Sebring, über das wir kurz gesprochen haben, nochmal nachvollziehen möchte, kann das tun in einem eigenen Pitcast, also dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, der dort am Samstagabend oder besser gesagt Samstag später Nacht, wahrscheinlich war es schon wieder morgens in Deutschland, online gegangen ist, nachdem ich endlich mal im Fahrerlager die ganzen Herrschaften, Rennfahrer und Teamchefs abgeklappert hatte und die alle ihre Trümmer wieder sich angeschaut haben und analysieren konnten, was dort wirklich passiert ist. Das kann man sich sicher noch mal ganz gut anhören, um diesen ganz besonders spektakulären Unfall bei einem ganz besonders spektakulären Rennen noch mal nachzuvollziehen. Und ansonsten, Inga, hören wir uns wieder mit der Vorschau auf den großen Preis von Melbourne.
Absolut, ich freue mich drauf.
Danke, dass ihr dabei gewesen seid. Und bis bald zur nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk. Ausgabe 71 ist ja gerade erst im Handel. Und wir arbeiten schon unter Hochdruck an Ausgabe 72. Das Cover steht schon, nämlich 100 Jahre Le Mans. Und die entsprechend dazugehörigen Themen sind auch schon in der Mache. Bis demnächst, entweder im Pitcast oder auf Pitwalk TV, auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk. Oder viel Spaß beim Mitlesen. Euer Norbert Ockhänger.